Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute haben wir die 329. Folge des Computer Clubs 2. Die Zahlen gehen ruckzuck nach oben. Freut mich eigentlich, denn bald werden wir die 400. Sendung dann auch haben. Und ich begrüße alle, die wieder die Kopfhörer angezogen haben, die Ohrhörer eingesteckt haben oder die das ganz bequem über den Lautsprecher hören. Seien Sie gegrüßt.
Herr Schmitz.
Auch ich begrüße alle, die uns zuhören und hoffe, dass wir wieder mal ein bisschen was erzählen können, was interessant ist. Und ich glaube, der Wolfgang Rudolf, der wollte auch was sagen.
Ja, auch wenn das für viele überraschend kommt, aber ich möchte auch alle begrüßen, die die Lauscher aufgespannt haben. Und ich denke, ich spreche heute mal wieder über eins meiner Lieblingsthemen. Keine Angst, Kinder, regt euch nicht auf. Ihr, die aus der Schweiz oder sonst, die immer dann anfangen zu toben, wenn wir über ganz wichtige und alle Techniker und Ingenieure und IT-Menschen betreffende Politikthemen sprechen, das meine ich nicht. Nein, ich meine Akkus zum Beispiel, Akkutechnologie, auch ganz, ganz wichtig, irgendwo auch ein politisches Thema. Man kann die Sachen ja heute gar nicht mehr so voneinander trennen. Aber ich will mal hören, was der Herr Kollege, der geschätzte, werte Herr Kollege Back zu sagen hat.
Ja, ich hatte ein Ereignis der dritten Art. Und zwar, du hast ja einen Teil davon mitgekriegt, mein Telefon. Ich habe also da 5 Telefone angemeldet. Ich habe 3 Telefonnummern. Und alle 3 Telefonnummern landeten plötzlich auf einem Faxgerät. Du hast mich mal angerufen und hast mir dann nachher gesagt, was hast du eigentlich für ein Telefon da? Da ging keiner dran und auf einmal ging das Faxgerät dran.
Nee, das wurde einfach abgemurkst.
Bitte?
Wurde einfach abgemurkst, anderthalb Rufzeichen und dann bei Schluss.
Ja, okay. Und ich dachte mir jetzt, es ist irgendwo was Falsches eingestellt. Da ich Unity Media habe, habe ich schon so angefangen, Unity Media die Schuld zu geben. Ich ging also in meine Fritzbox 7170 rein, die die Telefonie übernimmt bei mir, und habe dann gesehen, das war geändert. Es gingen alle eingehende Rufe gingen auf das Faxgerät und hat dann da so ein Gepiepse von sich gegeben. Wer hat das gemacht?
Ja, außer dir kommt da keiner ran.
Ich hab's nicht.
Hast du einen verständnisvollen Hacker? Hast du DruQ? Hast du Stuxnet?
Was weiß ich? Nee, ich glaube nicht.
Ja, die Amis wollten dich hacken, ja.
Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hast du Blödsinn gemacht, du hast da drin rumgespielt und hast vielleicht den Remote-Zugang irgendwie da geöffnet, sodass jeder von außen in deine Box rein kann. Ich habe nachgesehen, nein, das war nicht der Fall gewesen. Dann habe ich bei Unity Media angerufen. Wie kann so etwas passieren? Noch nie gehört, noch nie passiert. Und dann sagten die, haben Sie denn schon mal mit uns zu tun gehabt, mit der Störungsstelle, dass Sie vielleicht den Remote-Zugang da noch gelassen haben mit 1, 2, 3, 4? Und ich sagte, nein, das ist alles auf Null zurückgesetzt, das ist nicht mehr. Und jetzt mache ich mir immer noch Gedanken, es kann mir keiner erzählen, woran das liegt, dass man mir meine Telefonnummern auf das Faxgerät gestellt hat.
Tja.
Genauso habe ich 3 Jahre schon Ärger mit Kabel Deutschland, die ich in Garmisch als Provider habe. Die können es nicht mehr zurückstellen, dass ich von dort aus, von Garmisch aus hier nach Köln anrufen kann. Geht nicht.
Das wären ja auch Auslandsgespräche.
Warum lässt du dir erst 3 Jahre gefallen? Warum schmeißt du den nicht raus und sagst, wenn ihr zu dumm dazu seid, dann suche ich mir einen anderen Provider?
Ja. Und dann fahre ich nach einer Woche von Garmisch wieder weg und dann habe ich das alles wieder vergessen. Und da brauche ich ja auch keine Ahnung, brauche ich auch nicht mehr nach Köln anzurufen.
Naja, wenn du in Köln bist.
Also das ist alles schon sehr, 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 sehr komisch. Und wenn du jetzt bei Unity Media die Hotline anrufst, ja, das war, glaube ich, mal 1 Euro pro Minute. Das sind jetzt 2,19 € oder 29 € pro Minute. Über 100% mehr.
Moment mal. Also wenn du eine Störung oder sowas hast,
ja,
würde ich sofort weggehen. Es ist eine grobe Unverschämtheit für Fehler. in meinem Leistungsbezug, wofür ich bezahle, ja, dann auch noch, ja, Geld zu verlangen. Nee, ich würde dir einen, ja, Brief schreiben.
Oh. Die werden das aber nicht zugeben, dass sie es nicht zugeben, dass sie es waren.
Ja, ich würde dir einen Brief schreiben und stell dir mal vor, die müssen einen Brief zurückschreiben. Das wird teuer und da können sie kein Geld verlangen. Die können dir nicht eine Nachname als Brief mit als Antwort schicken.
Ja, ja, das mache ich auch. Das mache ich auch.
Und gib keine Telefonnummer an oder sonst was. Wenn du schreibst, dann sollen die auch gefälligst zurückschreiben. Da hast du ja ein Recht dazu. Also,
Die schreiben mir ja sowieso dauernd. Ich kriege alle 2 Tage kriege ich von denen einen Brief.
Echt?
Dass sie mir da digitales Fernsehen dann nun endlich da irgendwo die Premium League da und viele Sport die Sachen und viele, viele Spielfilme.
Das machen die per Brief?
Per Brief.
Aha.
Oder so eine Art Drucksache, sagen wir mal, oder so eine. Ja, ja.
Aber nicht an dich persönlich, sondern an alle Bewohner in dem Haus.
Nee, das kommt an mich persönlich mit dem Briefträger.
Ja, kannst du mal sehen. Jetzt weißt du auch, wofür die das Geld verwenden, wenn du da anrufst, weil du Probleme mit ihrem Service hast und ihren Leistungen hast.
Naja, ich werde weiter recherchieren. Es wird nichts mehr rauskommen. Das Faxgerät funktioniert. Es hat jetzt eine Nummer gehört, ja auch dem Faxgerät. Aber dass die anderen Telefonnummern nun auch auf das Faxgerät zugreifen, das ist schon ein bisschen komisch.
Mit welchem Laden hast du die Probleme? Unity Media?
Ja, Unity Media.
Muss ich mir merken. Da möchte ich niemals was mit zu tun haben.
Und Kabel Deutschland kann ich routen irgendwie. Die können jetzt nicht mehr hier nach Köln routen.
Aha. Das sind ja alle tolle Firmen, oder?
Ja.
Die
sind
gehören, ja, haben die nicht jetzt den gleichen Höhe? Eigentümer mittlerweile? Kabel Deutschland und Unity Media.
Ja, ich glaube ja. Also da musst du auf jeden Fall, wenn du solche Telefone hast, musst du ein Handy vorrätig halten mit einem anderen Provider.
Mhm.
Denn du kannst auch Unimedia kannst du kostenlos anrufen, wenn du Kunde von Unity Media bist. Aber wenn du jetzt eine Störung hast, dass du nicht telefonieren kannst, dann musst du kostenpflichtig mit dem Handy dort anrufen.
Mhm.
Gut, ne?
Ja.
Weil du kannst ja mit deiner Störung da nicht anrufen.
Mhm.
Also erst wenn es dir gut geht, rundherum alles funktioniert, dann kannst du mal freundlich bei Unity Media kostenlos anrufen und kannst den guten Tag sagen.
Na. Ja, das ist eine feine Sache. Interessant, ja.
Ja. So viel zu meinen Problemen, die allerdings jetzt gelöst sind.
Ja. Na,
also die du selber, ist noch nicht da, die du selber gelöst hast.
Ich kann wieder telefonieren.
Mhm.
Kann auch wieder angerufen werden. Nur nicht von Garmisch.
Hast du für dein Mobiltelefon, für dein Kluglaut, für dein Smartphone eigentlich schon einen Projektor?
Projektor, nein.
Wir haben doch vor Jahren mal auf irgendeiner Messe, ich glaube es war CeBIT, im Vorfeld gesehen, hat eine Firma einen Projektor dafür angeboten. Der ist aber dann nie auf den Markt gekommen. Und
Siemens.
Ja, ich bin jetzt auf eine Sache gestoßen, auf den A550P von IPTEC. Der soll jetzt auf den Markt kommen. Und der hat die Schnittstellen, diese MHL und diese Micro-HDMI für mobile Geräte. Das heißt, also da kann ich dann zum Beispiel auch mein Mobiltelefon anschließen oder auch moderne Tablet-Rechner können so etwas. So, das ist natürlich ein LED-Teil und dieses LED-Ding hat einen Akku eingebaut, ist sehr, sehr klein, gerade mal 13 Zentimeter, ein bisschen länger vielleicht, 13,1 oder sowas habe ich noch im Kopf, lang und 7 Zentimeter breit und 1,5 Zentimeter dick mit Akku eingebaut. So,
das Handy jetzt oder der Projektor?
Das ist der Projektor. Und wiegt insgesamt mit Akku 170 Gramm, egal ob der geladen ist oder leer. Und dann kann man damit Bilder projizieren bis zu einer Diagonale von 60 Zoll. Das sind also 154 Zentimeter. Und hat aber nur 40 Lux. Gut, bei der Größe ist das okay. Ist das wirklich in Ordnung? Soll ein Kontrastverhältnis von 1:1000 haben. Das wäre schon sensationell, muss man so ganz klar sagen. Und das hat mir eigentlich alles gefallen. Dann kam der Preis mit rund 250 Euro Da habe ich geschluckt und habe gesagt, na gut, so ein kleiner Projektor mit 40 Lumen, mit 1:1000 Kontrastverhältnis, mit eingebautem Akku und so weiter, ist zwar grenzwertig, aber könnte mich interessieren. Und dann hatte ich aber etwas überlesen. Die Auflösung in Pixel, die habe ich erst am Schluss gesehen. Und da habe ich gesagt, nee, Kinder, das könnt ihr behalten. 640 mal 480 Pixel, das ist nicht mehr zeitgemäß, liebe Alptech-Leute. Und dafür 200.
Wie groß ist denn, wie groß ist denn dann ein Pixel? Das ist ja riesig.
Naja, kannst du ja aussehen. 640 Pixel. Und da hast du da eine Breite von ungefähr einem Meter. Das ist doch eine feine Sache.
Also, ja, aber da siehst du die Pixel wenigstens noch.
Ja.
Ja.
Das kannst du zählen. Genau. Ja, da kannst du gucken, ob sie dich auch nicht betrügen. Weil man könnte das noch umrechnen auf wie viel Euro pro Pixel oder umgekehrt. Also, ein schönes Gerät, schöne Technologie, von der Auflösung ein bisschen zurückgeblieben und vom Preis ein bisschen übertrieben. Also, wir sollten uns das ansehen. Vielleicht kommt ja mal etwas, was besser ist.
Wir hatten doch bei diesen Handys auch diese Projektionen. Beim Siemens weiß ich das noch, wo man den Projektor da dazu genommen hat, um auf dem Tisch eine Tastatur da.
Ja, das ist eine andere Technologie, das ist keine Bildprojektion. Diese diese berührungslosen Tastaturen gibt es nach wie vor. Die werden hauptsächlich für raue Umwelt heute eingesetzt. Ob die jemals in die Handys kommen, glaubt man nicht, weil einfach das Haptische fehlt dabei.
Ja, ja, man tippt da irgendwo rum und muss glauben, dass man hat jetzt eine Taste getroffen. Man hört nichts, man sieht nichts, man merkt nichts.
Ja, hören die kann man machen mit Klick-Klack
sagen.
Ja, da gibt es keinen Widerstand. Und wenn das Ganze ein bisschen verrutscht, ist sowieso die Tastatur immer. Muss ich die erst wieder neu eindenken, muss ich mich dann wieder. Naja.
Ist eine Möglichkeit der berührungslosen Eingabe.
Oh. Ja, gibt es denn sonst was
Neues? Ich habe etwas, was vielleicht noch kommt oder was kommt. Was kommen wird, was ganz bestimmt kommen wird. Aha. SMS. Jetzt sagst du, SMS gibt's schon. Ja. Gut, wird es auch weiterhin geben, eine Zeit lang jedenfalls noch. Aber die Umsätze gehen den Providern langsam weg, deswegen suchen sie nach neuen Modellen. MMS hat man ja versucht, also die Multimedia-Message, die war ja nicht so wirklich der Bringer, wurde sehr wenig gebraucht. Und jetzt hat man gesagt, okay, machen wir es ganz anders. Und das Ganze nennt sich Rich Communication Suite Enhanced oder der Marketingname Join. J-O-Y-N.
J-O-Y-N.
Das ist ein Multimedia-Dienst, Multimedia-Dienste sind nicht neu. Wenn man an WhatsApp oder iMessage von Apple oder Google Talk oder den Facebook-Manager denkt, die machen Ähnliches. Und zwar kann man da Textnachrichten, also SMS-Nachrichten schicken, man kann Voice over IP machen, man kann Bildschirmkonferenz machen, also Videokonferenz machen, man kann Daten hin und her schicken, auch während des Telefonats. Also es ist eine Erweiterung der Dienste, die angeboten werden. Das Ganze ist eine internetbasierte Technologie, wird zunächst mal nur für Handys erreichbar sein, also über die Provider angeboten, wird vielleicht dann auch irgendwann auch mal auf den ganz normalen Computern, die wir am Arbeitstisch haben, falls es die da noch gibt. Das Ganze soll also erstmal, wenn man eine Flatrate hat, gebührenfrei sein. Die Telekom, da muss vielleicht erst was zu den Zeiten sagen. Das Ganze sollte an sich bereits Ende 2011 eingeführt werden von allen Großen, also Vodafone, Telekom, O2, E-Plus eingeführt werden. Dann hat Vodafone gesagt, die möchte es im Mai diesen Jahres anbieten. Wurde dann aber gesagt, jetzt machen wir es im Juni. Und zwischendurch hat man gesagt, okay, wir machen es in der zweiten Augustwoche. Also müsste jetzt denn so langsam an den Start kommen. Die Telekom will Join ab Oktober anbieten. Von O2 möchte wahrscheinlich im Januar 2013 anfangen, E-Plus wartet erstmal ab, guckt mal, ob das ein Erfolg wird und will dann vielleicht einsteigen. Die Einzigen, die eine Preisliste bis jetzt haben, ist Telekom. Es gibt also bei denen, wenn man keine Flatrate hat, einzelne Dienste bezahlen will, gibt es also keinen Grundpreis. Die Eine SMS kostet 19 Cent, die Datei kostet, Kosten pro Datei 39 Cent, die Gesprächsminute kostet 29 Cent und die Videominute kostet 58 Cent. Wären also denn für ein Videogespräch recht teuer. Wenn man eine Flatrate hat, interessiert einen das hier nicht.
Ja, dann machen die da weniger Geschäfte, denn die meisten Leute haben doch Flatrate.
Die es noch nicht haben, sollen eben in die Flatrate reingedrückt werden, damit sie die denn nutzen.
Ja. Da ging es doch um Milliarden
ja,
SMS.
Geht aber stark zurück, weil eben die meisten ein Smartphone haben und die Smartphone-Besitzer eben diese anderen Dienste wie Google Talk oder WhatsApp nutzen. Und die oder Skype nutzen, die also weniger SMS machen, sondern andere Kommunikationsformen suchen. Und das ist eben die Antwort der Provider darauf.
Die sind ja doch viel besser. Dieses SMS war doch immer ein Murks.
Ja, klar. Ich habe das auch nie richtig genutzt.
Das war ja auch ein Dienst für, das sollte ja ein Dienst bleiben für Techniker, die da irgendwelche Fehlermeldungen darüber schicken konnten. Ja,
dafür
war es
ein Riesenerfolg.
Und dann hat man. Ja, Riesenerfolg.
Ja, also, ein Hype. Also Join wird dann eben mehr Dienste anbieten, wenn man erreichbar ist. Weil es geht technisch so vor sich, sobald man den Dienst zum ersten Mal, also die App, die es denn dazu gibt, die entweder in den Handys irgendwann mal eingebaut ist oder die man runterlädt. Beim ersten Anmelden wird man registriert über sein Handy, über seine Telefonnummer, die man hat und ist damit dem Gegner, dem Gesprächspartner auch bekannt. Die Verbindung erfolgen über ein Telefonbuch, ein intelligentes Telefonbuch. Das nimmt Kontakt zum Telefonbuch des Gesprächspartners auf. Der sagt ihm dann, welche Dienste zur Verfügung stellen und die kriegt man dann angeboten. Das war jetzt sehr kompliziert. Also, wenn du mitten in Köln bist, hast HSDPA und ich bin irgendwo im Wald und habe gerade mal GSM und möchte mit dir eine Videokonferenz machen, dann sagt Join, das geht nicht, denn du hast eine zu langsame Verbindung dazu. Ihr könnt maximal miteinander telefonieren oder Textnachrichten oder Bilder hin und her schicken, die dann eben in der Übertragung relativ lange dauern. Also
Standbilder. Aber was ist neu da dran? Wenn das nicht geht, dann geht's ja auch heute schon nicht. Da muss mir das doch keiner sagen. Ich sehe doch, es geht.
Das Gerät, ja gut, es ist ein Service, den die Provider dir dann eben anbieten. Das Ganze soll übrigens auch providerübergreifend sein, denn der Vater des Ganzen ist nicht etwa ein Anbieter, sondern es ist die Vereinigung, dieser Branchenverband der GSM-Provider, GSMA heißt der. Und die wollen das so weit vorantreiben, dass das eben auch auf Windows Mobile, das Windows App Portable, Windows 8 Portable, dass das auf iOS, auf Android läuft. Und sobald der Dienst jetzt irgendwann die nächsten Wochen aktiv wird, wird es dann auch im iOS Store, also im iTunes und im App Store wird es dann für die ersten Geräte auch Downloads geben.
Also die alte Gelddruckmaschine SMS, wo man ein paar Bits überträgt und mordsmäßig dafür kassiert oder das in eine Flatrate einschließt, für die man auch kassiert, die kommt in die Jahre und jetzt versucht man da eine neue Druckmaschine, aber dann keine Gelddruck, sondern gleich eine Golddruckmaschine zu erfinden. So kommt mir das vor, was dieser Verband da macht. Toll. Ja.
Ja gut, man muss die Dienste ja, es ist bequemer, die zu nutzen, weil man weiß, dass der andere das sowieso hat. Irgendwann geht man davon aus, dass jedes Telefon einfach diesen Dienst drauf hat und man muss sich nicht selber dann eben den Skype oder den WhatsApp oder den iMessage oder sonst irgendwas auf sein Handy installieren und hoffen, dass der Gesprächspartner, den man erreichen will, auch diese App drauf hat, auch diese Möglichkeit der Kommunikation hat. Bei dem SMS habe ich auch nie geglaubt, dass das ein Erfolg wird. Aber die Anwender sind teilweise anders gestrickt als wir.
Also von mir hat man da wenig eingenommen, muss ich sagen.
Ja, von mir auch.
Also ich weiß nicht, ob ich 5 SMS in meinem Leben geschickt habe oder.
Also 4. Ich habe bestimmt schon 50 geschickt, aber alles zu Geräten, zu Steckdosen und Überwachungskameras und so weiter, um sie zu steuern, ein- und auszuschalten und so weiter. Aber zur Kommunikation vielleicht auch eine Handvoll, ja. Mehr aber nicht.
Ja gut, was natürlich die GSMA sagt, dass die ganze Kommunikation verschlüsselt ist zwischen den beiden Endpunkten und dass er dadurch schlechter abgehört werden kann.
Von wo geht der Schlüssel denn los? Auf meinem Telefon?
Auf dem Telefon,
Ah ja, und da kann keiner dann mithören.
So wie Skype.
Ja, so ungefähr.
Ja.
Hat man auch an der Quelle mitgehört.
Und eine Frage von euch habe ich vermisst. Nein, es geht nicht mit alten Handys.
Ach so, ja.
Echt? Tut mir aber leid, dass ich nicht gefragt habe. Ich habe noch da so einen Knochen von Motorola. Und
dieser Knochen, der war toll. Das war der erste Dumping-Device.
Da kannst du nachts in jeder Stadt in die dunkelsten Ecken gehen und brauchst keine Angst zu haben. Und wurdest nicht wegen unerlaubten Waffenbesitz verfolgt. Ich habe am Anfang gesagt, ich will etwas erzählen über eins meiner Lieblingsthemen und das ist Akkus.
Ja.
Lithium-Luft-Akkus ist nichts Neues. Lithium-Luft-Akkus sind schon länger im Gespräch. Das Problem.
Wo sind die dann in Anwendung? Wo sind die denn in Anwendung? Lithium-Luft-Akkus. Was muss man da drunter vorstellen unter Luft?
Ich kann dir die chemische Funktionalität erklären, wenn du magst. So viel Zeit haben wir aber nicht. Wenn du jetzt damit meinen Redefluss untersprechen willst, dann sage ich dir, beim Entladen von Lithium-Luft-Akkus werden Elektronen aus der Anode, das ist eine Lithium-Metall-Anode, gelöst und diese dann entstehenden geladenen Lithium-Ionen, die wandern durch den Elektrolyten zur Kathode und werden dann reagieren dort mit dem Sauerstoff und werden dann zu Lithiumoxid. Hast du alles verstanden?
Ja.
Gut, dann kann ich ja weitermachen. Ja, ich wusste ja nicht, dass du so ungebildet bist. Und das Problem bei diesen Dingern, deswegen sind sie auch nicht breitbandig zum Einsatz gekommen, das ist, dass sie nach 10 Ladevorgängen teilweise bis zu 20% Kapazitätsverlust hatten. Und jetzt sind da in Schottland in der St. Andrews University oder Andrews oder wie Andrews oder irgend so ein Typ ist das jedenfalls, ist den schottischen Chemikern das gelungen, da einen stabileren Akku herzustellen, der wirklich locker mal 1000 Ladezyklen durchhalten soll und auf dieser Basis auch noch eine wesentlich höhere Kapazität hat. Wir sind also mittlerweile bei ihren Versuchsakkus angekommen bei einer Energiedichte von 1000 Wattstunden pro Kilogramm. Wow. Es wird natürlich noch 5 Jahre dauern, bis die im Einsatz sind, aber es sieht alles gut aus. Das Einzige, was nicht gut aussieht, die mussten natürlich etwas tun und mussten da im Grunde genommen neue Elektroden herstellen. Und dazu haben sie Gold verwendet, weil Gold verändert sich ja im Gegensatz zu den bisherig verwendeten, das sind Graphitelektroden gewesen, nicht durch die Reaktion. So, aber Gold ist zu schwer auf der einen Seite und zu teuer auf der anderen Seite. Jetzt haben sie einen Trick genommen, haben die alten Graphitelektroden genommen und haben die mit Gold beschichtet. Und so wie es aussieht, ist das im Kostenrahmen anderen Akkus durchaus vergleichbar, allerdings bei einer wesentlich höheren Lebensdauer und einer wesentlich höheren Kapazität. Und jetzt rechnet man schon ein bisschen so rum und sagt, wie weit kann mein Auto denn dann damit fahren? Und wenn man das dann vergleicht mit Autos, die jetzt so in der Größenordnung um 100 bis 150 Kilometer kommen, könnte man sich vorstellen, dass man sich in 500 und 600 Kilometer rein mit elektrischen Antrieb mit diesen Goldelektroden Lithium-Luft-Akkus kommen könnte. Also, es tut sich was. Und ob es nun die...
Wie viel Kilogramm kommen denn dann in das Auto rein, wenn die heute, sagen wir mal, so... so ein Smart, der soll ja 150 bis 180 Kilometer laufen.
Ja, mit angelegten Ohren bei Rückenwind.
Im Vergleich, wie sieht das
weiß ich
dann
nicht,
aus?
Kann das nicht, ich meine, vergleichen.
Ist ja eine unglaubliche Dichte, eine Ladungsdichte. Ja. Da komme ich dann mit 10 Kilo Batterie aus oder
ja, sowas? Entweder du reduzierst die Batterie vom Volumen her oder du nimmst eine gleich große, gleich schwere Batterie und fährst viel weiter. Das ist ja dann dem Entwickler des Autos überlassen, möglicherweise auch dem Käufer, dass der Käufer sagt, okay, ich habe lieber eine kleine Batterie, ich fahre nicht so weit, ich fahre immer nur 50 Kilometer bis zur nächsten Stadt und wieder zurück. Oder er sagt dann, nee, also da muss schon locker mal so 500 Kilometer im Anführungszeichen Tank sein. Das muss man da mal sehen. Ich glaube, da werden gerade im Bereich Elektroautos viele Entwicklungen auf uns zukommen und auch möglicherweise viele Freiheiten, wo wir selbst entscheiden können, was wir wollen. Warum soll es nicht möglich sein, dass wir mit unserem kleinen Auto, wo wir nur 34,5 Kilometer zur Arbeitsstelle fahren, dort aufladen können, abends zurück, im Urlaub sagen, okay, jetzt hätte ich die 1500 Kilometer Batterie gern für 4 Wochen. Sollte doch denkbar sein. Also, wir sind ja erstmal ganz am Anfang und die Akkutechnologie, die ändert sich in vielen Bereichen drastisch und sehr, sehr schnell. Es zeigt, wir haben viel zu wenig geforscht und Akkus werden sehr, sehr bedeutend sein, nicht nur für die Automobilindustrie, sondern für viele andere Sachen auch. Photovoltaik vom Dach in den Keller,
also wäre eine schöne Sache. Ich habe im Urlaub in der Schweiz habe ich schon keine große Menge an Elektrofahrzeugen gesehen, aber dieser kleine Twizy da von
der Renault, sieht ja ulkig aus,
der fuhr häufig durch die durch die Gegend und der fuhr auch ganz schön flott, aber der ist ja wunderbar schmal, das ist fast wie ein Motorrad und natürlich, dass er keine Fenster drin hat, hält einige Leute ab, das Ding zu kaufen, weil sie irgendwie denken, da wirst du nass drin oder sowas, ist aber nicht, weil er hat ja ein Dach drüber. Und das scheint so ein hypes Ding zu sein für die Stadt.
Sieht ja auch gut cool aus. Stell dir mal vor, wir zwei da drin.
Ja und?
Ja. Ob das Teil das aushält?
Das wäre doch schön. Die Polizei hätte da keinen, die könnte glaube ich nichts machen.
Ja, man muss mal über das zulässige Gesamtgewicht. Wie viel kann er denn maximal an Gesamtgewicht haben?
Weiß ich nicht. Gut. Also der kostet auf jeden Fall um die 8.000 Euro. Dann die Batterie extra, jeden Monat 50 Euro.
Ja, das ist ja eigentlich wirklich für mich immer das Abstoßende. Ich könnte ein Auto kaufen, das kann ich zu Hause aufladen mit einer Solarzelle, wenn ich will. Aber ich muss 50 Euro abdrücken. Ja Mensch, dann kann ich ja auch an die Tankstelle fahren, da habe ich es billiger.
Ja, sieht denn nicht so später mal die Infrastruktur aus, dass wir nicht die Akkus aufladen, sondern an die Tanke fahren und neuen Akku holen?
Nee. Überhaupt wäre das eine Übergangslösung, denn das Schnellladen von Akkus, das ist mit der heutigen modernen Elektronik durchaus machbar. Das gesamte Akkumanagement läuft darauf hinaus, dass wir wirklich innerhalb von Minuten künftige Akkus aufladen können auf 80-90%. Und das wird dann auch nicht viel länger dauern, wenn überhaupt, als wenn ich tanken wollte oder müsste. Guck mal, ein LKW, der da 400 oder 800 Liter tankt, der braucht auch seine Zeit. Und so ein Akku wird nicht viel länger brauchen in Zukunft. Das wird angeschlossen, das Teil, aufgeladen und fertig. Ein Akkutausch.
Und ich hätte vielleicht dann die Möglichkeit, wo ich keine Solarzellen aufs Dach machen kann, dass ich für mein Auto vielleicht so ein kleines Solarmodul mir für den Garten baue und damit Erfolg habe. Das so 2 größere Solarpanel, da könnte man schon
einiges. Was im Garten hin und her fahren, das reicht dafür, ja.
Nein, das Auto, Elektroauto laden im Garten.
Mit 2 Solarpanels.
Mit
2 Solarpanels. Da musst du ja ein anderes Jahr aussuchen, nicht 2012.
Ja, was glaubst du, wie bei mir die Sonne scheint?
Ja, klar. Auf den Urlaubsfotos vom vergangenen Jahr vielleicht. Ja.
Ja. Auf jeden Fall diese Idee hebe ich auf den Daumen.
Das ist sehr gut, aber dann möchte ich vorher auf unseren Shop hinweisen, denn da sind auch noch Cappies da. Man müsste jetzt eigentlich Cappies haben. Wenn du von schönem Wetter sprichst, muss ich auch einen Sonnenschirm an der Stirn haben, sonst scheint die Sonne mir ins Hirn und das ist nicht so ganz drin, so nicht so sehr gut. Ich tue meinen Daumen ebenfalls hoch.
Das mache ich auch.
Und tschüss. Zack.
Und tschüss.
Zack. Tschüss. Auf Wiederhören.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.